Hallo und herzlich willkommen zur Folge 54 des Aue Podcasts Zweigekreuzte Mikros. Ja, wir wollen euch heute wieder mitnehmen in die Auer Seelenwelt. Wer die letzte Folge mit Max und Tobias und mir gehört hat, der hat damals gehört, Max hat von den Wochen der Wahrheit gesprochen, die ja damals vor uns lagen. Jetzt liegen sie teilweise schon hinter uns. Max hat es ausgedrückt, jetzt geht's gegen die Aufstiegskandidaten 1860 und gerade Dynamo zu bestehen. Zwischendrin noch das Spiel, das Heimspiel gegen Halle. Die liegen nun hinter uns und wir können sagen, recht erfolgreich bestritten. 3 Spiele, 6 Punkte. Nur gestern ärgert uns noch die Niederlage. Wir nehmen jetzt am Montagabend auf die Niederlage in Dresden. Wir sind heute wieder zu zweit und die Grüße gehen natürlich raus erstmal an Martin, der noch nicht wieder mit zurückkehren konnte. Und die andere Gruß geht natürlich an dich, Tobias. Tobias, du warst gestern in Dresden dabei. Tobias, wie geht's dir?
Also mental geht's mir eigentlich ganz gut, denn ich weiß die Niederlage bei Dynamo Dresden eigentlich ganz gut einzuordnen. Körperlich geht's mir gerade eher so suboptimal, weil mir ist letzte Woche eine schwere Bronchitis diagnostiziert worden. Ich wurde sogar vom Arbeitgeber nach Hause geschickt und ich glaube, wenn ich den Arbeitgeber nach Hause schicke, dann muss wirklich gar nichts mehr gehen. Und ist halt so, also ihr merkt ja heute vielleicht auch, ich habe heute eine bisschen komische Stimme, vielleicht eine bisschen kratzige Stimme, liegt einfach dahingehend, die Bronchitis ist noch nicht ganz ausgeredet. Ich habe heute nochmal einen ganz schönen Rückfall nochmal gehabt, werde jetzt auch die Tage nochmal zum Arzt gehen. Insofern seht's mir heute nach, falls ich mal irgendwie kurz husten sollte. Und wenn ich heute nicht ganz so energetisch wirken sollte wie sonst, dann liegt das nicht daran, dass meine Liebe zur Wismut irgendwie gesunken ist, sondern einfach deswegen, dass ich einfach total krank bin.
Ja, voller Einsatz. Vielen Dank schon mal dafür, Tobi, hier alles zu geben. Deswegen auch seht uns nach, wenn wir vielleicht heute etwas schneller und etwas kürzer die Aufnahme durchführen wollen. Aber wir wollten, oder gerade Tobias wollte auf jeden Fall nicht auf die Folge verzichten und euch hautnah vom Dresden-Spiel berichten. Und ich kann auch bestätigen, Tobias, das liegt wirklich nicht tatsächlich die Stimme an dem Spiel gestern, dass du wieder aus dir rausgegangen bist, sondern wirklich letzte Woche ja schon krank warst und das ja schon bestätigt hast. Tobias, müssen wir uns irgendwie Gedanken machen um deinen Arbeitgeber, wenn er jetzt hört, dass du hier während deiner Krankheit im Stadion warst? Müssen wir irgendwas rausschneiden oder so?
Ich glaube, wir müssen nichts rausschneiden, denn Samstag, Sonntag war ich nicht krankgeschrieben. Und meine eine Chefin meinte heute, wissen Sie, Herr Düsterdick, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann gehen Sie morgen eben wieder zum Arzt. So. Es bringt nichts, wenn wir Sie jetzt hier mit den Füßen voran irgendwann austragen müssen.
Das ist echtes Phantom. Super. Voller Einsatz. Ja, dann gehen wir doch, denke ich, mitten rein. Wir haben noch hautnah das Spiel vor Augen. Viele von euch waren da. Die anderen haben es sicherlich am Fernsehen angeguckt. Ich kann vielleicht kurz sagen, ich habe die erste Halbzeit noch in der Bahn gesehen, weil ich eigentlich am Wochenende unterwegs war und direkt die Bahn so organisiert hatte, dass ich zum Anpfiff pünktlich auf der Couch sitze hier in Hamburg. Aber die Bahn war leider zu spät und so musste ich dann leider die ersten Minuten wenigstens in der Bahn gucken und die waren tatsächlich nicht so erfreulich. Aber bevor wir jetzt in das Spiel reingehen mit dir, Tobias, du bist ja jetzt Leipziger und für dich war es ja sicherlich nach mehreren Jahren das erste Derby, wo du wirklich eine richtige Anreise hattest. Nimm uns doch mal mit auf die Reise. Wie war die Anreise? Wie war die Parksituation? Wie war der Shuttle-Service vor Ort? Gab es irgendwelche Dinge, die du uns hier mitgeben willst?
Also, bei mir war es ja so, ich habe ja noch viele Freunde in Dresden, deswegen bin ich schon am Sonntagmorgen angereist, um mir noch eine Oper anzusehen von einem guten Freund von mir, der da mitgespielt hat. Es war eine griechische Tragödie über Liebe, Mord, Totschlag, also über all das, was man eigentlich gar nicht so wirklich haben will, bis auf die Liebe. Und habe dann einfach nochmal die Gelegenheit genutzt, bin nochmal nach Radeberg gefahren, weil es da einen sehr, sehr schönen Wald gibt, den ich unbedingt gern nochmal sehen wollte. Das Hüttertal kann ich jedem wirklich sehr, sehr empfehlen. Und habe mich dann mit dem Stefan um 18 Uhr am Stadion getroffen. Es kam natürlich, wie es natürlich kommen musste. Ich bin in der Bahn natürlich auf ehemalige Patienten von mir getroffen. Die mich aber zum Glücklicherweise nicht verraten haben, auf welcher Seite ich eigentlich stehe. Also vielen Dank dafür, Claudio. Oh, das müssen wir, glaube ich, rausschneiden. Und von dahingehend ist es so, Und die Parksituation war aber, wie ich fand, sehr entspannt, denn ich bin dann nämlich nach dem Spiel mit Stefan nochmal zurückgefahren und der hatte sozusagen einen Park-and-Ride-Service genutzt. Und das heißt, sozusagen waren die ganzen Autos geparkt gegenüber der Dresdner Whisky-Fabrik, sag ich jetzt mal, oder Manufaktur, trifft es, glaube ich, besser. Und das war eigentlich alles komplett komplett reibungslos, also wir sind gut weggekommen, wir sind mit den Shuttlebussen gut weggekommen. Die Toiletten sind heil geblieben.
Wichtigste Frage eigentlich, ja, genau. Ja. Was machen die sanitären Anlagen im Rudolf-Harbig-Stadion?
Also ich bin nach dem Spiel gegangen und da war es tatsächlich so, da stand tatsächlich alles noch. Nach dem Spiel gab es leider einen schweren medizinischen Notfall. Und da war es aber auch so, haben sich alle wirklich sehr, sehr professionell verhalten. Das fand ich eigentlich persönlich auch ziemlich cool. Aber wie gesagt, der Stehplatzblock, der war wirklich komplett überfüllt. Das muss man einfach sagen. Also ich musste ja mal während des Spiels auf die Toilette gehen. Und das war echt ein Überlebenskampf nach unten.
Okay. Aber ja, dann doch schon mal was Erfreuliches zu vermerken dann von dem Abend, dass die Auer-Fans sich benehmen können und dann entsprechend jetzt die Dresdner im Nachzug sind, wenn sie dann wieder zu uns kommen, dass sie auch beweisen können, dass eigentlich das mutwillige und maßlose Zerstören von Sanitäranlagen eigentlich nichts mit Fußball zu tun hat. Deswegen super gut, dass wir da doch schon mal ein Zeichen gesetzt haben. Und ja, dann aber Einlasssituation, kein Problem bei euch, seid gut reingekommen. Du hast gesagt, es war relativ voll, aber trotzdem gute Plätze noch gefunden.
Ja. Also die definitiv, wir standen relativ weit oben und wir sind ganz ohne Probleme reingekommen. Also die Security-Kräfte waren sehr, sehr entspannt. Auch die Polizisten waren sehr, sehr entspannt. Also es waren zwei Wasserwerfer im Einsatz, aber ich glaube nicht, dass die diesen Abend tatsächlich auch zum Einsatz gekommen sind.
Okay. Ja, dann war ja alles vorbereitet für ein Topspiel. Erster gegen Zweiter gab es ja auch schon lange nicht mehr in der Konstellation. Und Pavel Dotschev hat, finde ich, wenn man noch mal ein paar Tage zurückgehen will, was, glaube ich, finde ich, einen guten Move war, auf der Pressekonferenz noch mal was Spannendes gesagt im Vorfeld zum Spiel, nämlich hat so ein bisschen den Schiri in die Verantwortung genommen und hat so gemeint, naja, wenn man sich so die letzten Spiele von Dresden angeguckt hat, hat man schon die ein oder andere Situation gesehen, wo der Schiri vielleicht sich ein bisschen beeinflussen lassen hat von der dann doch auch etwas hitzigen Dresdner Atmosphäre dort vor Ort und er sich einfach wünscht für das Spiel, dass das einfach weniger passiert. Wie findest du so einen Move? Hat er das mit Absicht gemacht? Wurde er wirklich dann nochmal irgendwie vielleicht so die letzten Prozente da irgendwie den Schiri nochmal auf Auer Seite ziehen oder war das einfach so herausgeplappert? Was denkst du?
Na, ich denke, also die Stimmung in Dresden ist ja, die ist ja immer super, super hitzig. Also man kann ja von Dresden halten, was man will, aber die Stimmung in der Dresdner Fanszene, die ist halt wirklich sehr, sehr gut. Also beziehungsweise sehr, sehr hitzig, aber du hast ja selbst natürlich auf der Haupttribüne einfach auch Idioten sitzen. Mhm. So, also das fand ich persönlich so und es gab ja auch eine gelb-rote Karte und da flog natürlich wieder gleich die Bierbecher und diese Papphalterungen. Also es ist wirklich super, super hitzig gewesen. Und gerade, das sind ja auch alles Menschen. Und wir hatten ja gestern auch, glaube ich, einen sehr, sehr erfahrenen Schiedsrichter, Haim Osmers, glaube ich, der das aber gestern insgesamt gesehen sehr, 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 sehr gut gemacht hat. Und insofern war das schon ein kluger Move von dem Pavel Dotschev.
Ja. Wir müssen am Ende nochmal auf Markus Anfang drauf kommen. Ich glaube, der wird das nicht unterschreiben, hat er gestern in allen Interviews nach dem Spiel nochmal betont, dass er dann doch recht unzufrieden mit der Schiri-Leistung war, aber das ist dann wieder, da kann man nochmal ein eigener Part zu Markus Anfang, will ich nochmal was sagen. Aber gut, dann war alles vorbereitet, dann kam die Aufstellung und wie habt ihr das bewertet, wie hast du es bewertet, den Einwechsel, den Pavel vorgenommen hat, Stefania Krein, Seitz rein, konntest du nachvollziehen oder wie war dazu die Meinung im Blog?
Also eigentlich ziemlich positiv, weil man, glaube ich, jetzt weder Stefania noch Jean Seitz irgendwie besser oder als schlechter bewertet. Es sind halt unterschiedliche Spielertypen. So, und man hat natürlich vielleicht gehofft, wenn jetzt hier Marvin Stefania gegen die alte Liebe spielt, dass man da einfach nochmal, dass der einfach nochmal die letzten Prozentpunkte rausholt. Aber generell blieb er halt, wie eigentlich fast alle Spieler, auf den Außen einfach blass.
Mhm. Also Pavel Dotschev hat es ja im Vorfeld zum Spiel, glaube ich, direkt vorm Spiel auch nochmal gesagt, dass er einfach schon seit aufgrund seines jungen Alters noch nicht so zugetraut hatte mit der Situation. Topspiel, Erster gegen Zweiter, 30.000, oder sagen wir 27.000 Fans, die gegen dich sind und dich dann niederpfeifen, niederbrüllen. Hat er ihm einfach noch nicht so zugetraut, da so zu performen, wie er sonst immer macht. Und das war wohl der Grund, dass er lieber Marvin spielen lassen hat. Ich konnte es auch gut nachvollziehen. Bin mir auch sicher, dass jetzt Seitz da auch nicht so der Mega-Changebringer gewesen wäre, wenn er von Anfang an gespielt hätte. Aber ansonsten fand ich es ja erstmal gut, dass wir jetzt auch ein eingespieltes Team haben. Leider Barella hinten drin verletzt, aber ich finde, Steffen Kanser übernimmt da die Position 1:1 und auch von der Qualität her, finde ich, hat er da seine Sache schon gut gemacht, schon gegen Halle und jetzt auch gegen Dresden insgesamt. Aber ja, auch die Auer Hintermannschaft konnte dann leider das 1:0 nicht verhindern, ganz im Gegenteil, sondern wir haben es uns ja selbst reingehauen mit Niko Vukancic, der da eine Eingabe von links dann einfach ins eigene Tor gebuchst hat, glaube ich, nach 8, 9 Minuten. Da war wahrscheinlich dann schon die Stimmung relativ schnell im Eimer, im Block, oder? Wie war's?
Ja, also zumindest, also die Stimmung, also da war noch eher so ein trotziger Optimismus dabei, in meiner Wahrnehmung zumindest. Also ich hatte einen neben mir stehen, und der meinte, ja, das ist alles ein Plan hier von Pavel, das hat er alles so eingeplant, und der lässt die erstmal jetzt kommen, und dann schlagen wir in der zweiten Halbzeit zu.
Wir lagen ja immer 1:0 hinten die letzten Spiele, ne? Muss man ja auch sagen. Ne?
Ja.
Eigentlich darf das und hat das die Mannschaft auch nicht umgehauen in den letzten Spielen. Ne? Deswegen kann es ja gut sein.
Na?
Ja, 1:0, dann relativ schnell, aber auch relativ schnell dann auch die Chance zum 1:1, wo Marcel Beer dann den Rückpass erläuft. Ja, ich glaube, das hätte auch nochmal dann zwar auch das Spielgeschehen etwas auf den Kopf gestellt, weil wir dann doch ja die erste Viertelstunde, glaube ich, schon ziemlich unterlegen waren. Aber er macht sie halt
Ja.
leider nicht rein und das ist dann schon eher zum Haare raufen, oder?
Auf jeden Fall. Also zu Marcel Bär würde ich nachher gerne generell nochmal was sagen wollen, weil es einfach ein sehr, sehr besonderer Spielertyp ist. Aber wie gesagt, also ich meine, er läuft da alleine auf den Tor, gut, alleine auf den Torhüter zu. Er sieht natürlich von seiner Seite gesehen rechts zwei Abwehrspieler auf ihn zulaufen, beziehungsweise seinen Weg blockieren. Er musste abziehen, aber er hat eben genau auch auf die Mitte abgezogen.
Ja, noch viel zu hoch. Ne? Also das war irgendwie, ich konnte, ja, natürlich ist man da ein bisschen unter Druck, aber trotzdem hat er ja auch Zeit gehabt, den irgendwo in die Ecke zu schieben, was er ja auch als Torjäger eigentlich bewiesen hat, dass er das kann. Deswegen umso ärgerlicher. Aber klar, auch für Marcel Beer ist es sicherlich auch nicht jedes Wochenende so, dass er in so einem Spielverlauf, in so einem Stadion dann einfach jedes Tor lockerlässig da einfach macht. Aber ja, einfach ärgerlich da, die wenigen Chancen, die du dann halt in so einem Spiel kriegst, dann halt auch nicht nutzt. Ansonsten fand ich uns halt schon unterlegen, gerade auf den Außen. Ich glaube, das hat jeder gesehen, wahrscheinlich auch im Stadion, oder? Dass die Außen Dannhoff und Jakob auf der anderen Seite ziemlich oft überlaufen wurden und wir einfach nicht mit der Schnelligkeit der Dresdner Außenspieler zurechtkamen.
Richtig, also gerade in den ersten 30 Minuten hat man halt ganz, 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 ganz gezielt den Dannhoff immer wieder überlaufen. Man hat immer wieder seine Zone gesucht. Er wurde dann später von Kansan und noch unterstützt. Aber für ihn war es heute ein sehr, sehr gebrauchter Tag, muss man sagen.
Gestern.
Gestern, genau, gestern.
Ja, trotzdem muss man natürlich auch sagen, dadurch, dass Dannhof auch schon eine recht gute Saison spielt, ich finde Jakob auch tatsächlich, Kilian Jakob auf der linken Seite, tatsächlich auch besser als Rosenlöcher. Also auch bei mir würde er spielen aktuell. Aber es sind halt auch starke Spieler, die Dynamo da auf links und rechts außen hat. Ja, das muss man dann auch nochmal sagen. Da kommt halt auch
Ja.
aktuell so ein Dannhoff und Jakob so nicht hinterher. Aber ich würde auch sagen, dass andere da einfach nicht hinterherkommen. Da muss man, glaube ich, auch nochmal anders ansetzen. Da dürfen einfach diese Pässe in die Tiefe halt auch nicht geschehen. Das heißt, da muss auf den Sechser, Achter Positionen halt einfach auch gearbeitet werden und die Räume enger gemacht werden, dass halt genau diese Pässe nicht gehen, sondern eher so ein Kurzpassspiel nach vorn für den Gegner nur möglich wäre. Also das wäre eine Möglichkeit, dagegen so zu verteidigen. Aber auch da haben wir einfach den Zugriff in der Mitte so nicht geschafft. Ich fand auch, weil du es gerade gesagt hattest, 30 Minuten waren wir tatsächlich unterlegen. Irgendwann in der ersten Halbzeit haben wir uns dann tatsächlich gefangen, fand ich. Mhm. Da haben wir dann auch gute Pässe gespielt. Ich fand auch extremst den Unterschied zur letzten Saison. Wir kriegen es gut hin, Bälle von hinten raus zu spielen, gut zu kombinieren, auch mal über mehrere Stationen den Ball laufen zu lassen. Gerade so im Mittelfeld hilft es uns, glaube ich, enorm, dass wir gerade mit Pepic und Chikora und natürlich auch Seitz, Jaric da auf den Außen oder jetzt dann gestern Stefaniak ballsichere Spieler haben, die einfach den Ball gut laufen lassen können. Und so dann einfach eine gewisse Ballsicherheit und vielleicht auch zu gewissen Spielsituationen auch eine gewisse Ruhe in das Spiel reinbringen können. Das hat mir dann tatsächlich auch gestern gut gefallen. Das war so zwischen 25., 30., 40. Minute, wo ich dann schon gedacht hatte, Dresden macht auch nicht mehr viel, weil sie vielleicht auch jetzt ein hohes Tempo in den ersten Minuten gemacht haben. Und wir dann einfach mehr, vielleicht nicht Chancen kreiert haben, aber einfach mehr Ballbesitz dann einfach hatten und das auch tatsächlich gut aussah. Ich glaube, über das ganze Spiel kann man jetzt schon mal vorwegnehmen, Chancen für uns dann tatsächlich Mangelware, das war dann halt schon echt, echt wenig, umso ärgerlicher halt, dass man die wenigen Chancen dann nicht gemacht hat. Und so sind wir mit einer 1-0 oder mit einem 1-0 Rückstand dann in die Halbzeit gegangen und in der zweiten Halbzeit tatsächlich auch Dresden das bessere Team. Die große Hoffnung haben wir natürlich auf die Auswechsler gesetzt oder auf die Einwechsler, eher gesagt. Das, glaube ich, hat jeder gehofft, dass es dann so läuft wie in den letzten Spielen, als dann jetzt gestern in der 72. Minute Seitz, Meuer und Rosenlöcher eingewechselt wurden. Aber leider hat es ja Dresden geschafft, was sie in den letzten Spielen vorher nicht geschafft haben, einfach das zweite Tor zu machen. Das haben sie dann gestern geschafft. Und so war es dann einfach schwierig, glaube ich, dann noch, auch gerade in der zweiten Halbzeit hat uns dann, glaube ich, auch der Druck und das Durchsetzungsvermögen von gefehlt. Ich weiß nicht, wie war die Stimmung bei euch im Block? Hat man dann immer noch gehofft, auch bei dem 1-0 natürlich, 1-1 kann immer schnell passieren, aber nach dem 2-0 war dann der Ofen aus für die Fans?
Naja, also derjenige, der meinte, dass es alles ein Plan von Pavel war, der weinte dann.
Oh Mann. Oh Mann, da war das ganze Haus zusammengekracht für ihn.
Ja, aber so ein bisschen, also selbst Stefan als Berufsoptimist hat auch gesagt, nee, hier geht heute einfach nichts mehr.
Ja, ja, also das war dann halt auch der Deckel drauf, wie man so schön sagt. Das war halt dann das Tor, was man... War zwar auch Vogelwild da hinten, so ein bisschen so Rosenlöcher und noch einer, die sich da so ein bisschen über den Weg gerannt sind und der Dresdner konnte dann schießen, an die Latte schießen und der eine Borkowski, wie auch immer, vollendet dann. Ja, da war es dann gegessen und gut, gelb-rote Karte, was dann noch die Gemüter erhitzt hat und das 2-1 ist dann eher noch eine Randgeschichte, zumal auch das 2-1, also das Tor für uns dann durch Marcel Bär eher auch jetzt keine super rausgespielte Kombination war, sondern halt so ein Ping-Pong-Tor war, was er dann gut gemacht hat, da hat er dann halt die Ruhe vorm Torwart gehabt, aber das war dann halt der Schlusspunkt und Dresden kann sich freuen und wir können nur auf das Rückspiel hoffen. Auf das übrigens dann 100. Derby zwischen Dresden und Aue. Das wird in Aue stattfinden im Februar. Mhm. Kann sich jeder schon mal frei nehmen. Ja, insgesamt, wenn man aber Pavel hört, wenn man die Stimmen der Spieler danach hört, wenn man den Spielbericht von Max liest, glaube ich, können wir zufrieden sein oder die Mannschaft ist zufrieden, das Trainerteam ist zufrieden, Großteil der Fans ist erstmal mit dem Auftreten der Mannschaft zufrieden, natürlich nicht mit dem Ergebnis. War das auch die Stimmung, die man dann so nach dem Spiel im Block wahrgenommen hat? Ich habe gesehen, die Mannschaft kam auch nochmal in den Block und wurde dort auch beklatscht und gefeiert. Wie war die Stimmung am Ende des Spiels, nach dem Spiel?
Also ich finde, die Stimmung empfand ich nicht als aggressiv. Und auch im Bus haben sie auch alle gesagt, ja, die Niederlage, die ist verdient gewesen. Mhm. Ja. So. Also man konnte ja auch nicht mehr haben, man konnte auch nicht mehr haben, Osmos irgendwie die Schuld geben oder so. Ja. Der hat aus meiner Sicht keine eklatanten Fehlentscheidungen getroffen. Ja.
Das stimmt. Und da sind wir wieder bei Markus Anfang, worauf ich nochmal am Anfang hinaus wollte. Ich habe gestern zwei Interviews mit ihm gesehen, einmal im MDR und einmal bei Magenta. Und beide Male schimpfte er dann halt auch nochmal auf dem Schiri, wo ich dann auch wieder sage, also du musst dann auch so reflektiert sein. Du hast gerade echt ein wichtiges Spiel gewonnen und das Derby, wo alle Fans jetzt dich hochleben lassen und dann dann holst du solche Kleinigkeiten raus, weil auch die gelb-rote Karte kann man vielleicht diskutieren, aber es ist jetzt auch keine Fehlentscheidung gewesen in dem Sinne. Und holt dann, ich glaube, bei Magenta war es, wer es nochmal nachgucken möchte, dann irgendwie, also eigentlich hat der Moderator schon das Interview beendet und da fängt Markus Anfang dann nochmal an, den Finger zu heben und sagen, nee, stopp, ich will jetzt hier nochmal was sagen. Ihr nennt immer Dynamo als Favoriten der Liga. So sehen wir uns nicht. Wir wollen aufsteigen, das haben wir gesagt. Das heißt aber nicht, dass wir Favorit sind. Also hat dann so eine kleinteilige Diskussion angefangen, dass doch Dynamo nicht der Favorit der Liga ist für ihn, aber sie aufsteigen wollen, was für mich aber auch überhaupt keinen Sinn macht, so eine Diskussion aufzumachen. Aber es war ihm irgendwie wichtig und irgendwie ein schwieriger Typ, finde ich immer noch. Und das hat er gestern irgendwie bestätigt, auch wie er da draußen an der Außenseitenlinie, nachdem es auch immer noch insgesamt 2-0, glaube ich, stande, da wie so ein Hampelmann draußen rumgehampelt ist. Ja, ist irgendwie ein Typ, der irgendwie ja, mir nicht gefällt und ich ihn eigentlich unsympathisch finde. Wie
Na,
findest du
ich
Markus
glaube, was,
Anfang?
was. Also, ich finde, Markus Anfang ist, glaube ich, so ein Typ, der will einfach, glaube ich, so den Druck von der Mannschaft rausnehmen. In meiner persönlichen Wahrnehmung, das habe ich auch gestern im Bus und auch zu den Leuten um mich herum gesagt, Dresden hat mit Abstand die beste Mannschaft der dritten Liga. Also, die haben eigentlich einen schwächeren Zweitligakader. Und ich glaube, mit dem Kader müssen sie aufsteigen. Und sie werden mit dem Kader auch aufsteigen. Also der größte Feind von Dynamo Dresden ist eigentlich immer so die innere und äußere Unruhe. So, also das muss man, also es ist nicht so schlimm wie jetzt bei 1860 München mit ihrem Investor, aber das ist eigentlich so der ihr größter Feind. So, aber rein von der Qualität des Kaders und von dem Potenzial des Standortes müssen sie eigentlich aufsteigen. Und das werden sie sicher auch.
Wäre natürlich ein mega schlauer Move, wenn das Markus Anfang genauso durchdenkt, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, und er dadurch versucht, durch so krude Thesen die Presse auf ihn und seine Person zu lenken und die damit die Mannschaft in Ruhe zu lassen. Ich traue es tatsächlich ihm nicht zu, so einen schlauen Move. Deswegen warten wir doch erstmal ab, wie die Saison noch läuft und ob es wirklich so ein Selbstläufer wird für Dresden. Auch da habe ich gestern auch schon so ein paar Momente gesehen, wo wir einfach auch gut mithalten konnten. Und selbst ich sehe auch Aue nicht als Top-Mannschaft an. Und wenn wir auch da gut mithalten können, dann können es auch andere Mannschaften. Also ich bin mal gespannt. Sie haben ein sehr gutes Team, das ohne Frage. Aber mal gucken, wo es am Ende hinausläuft. Und wenn es auf den Aufstieg hinausläuft, dann wissen wir auch alle, was mit Aue passiert. Denn dann steigen wir auch mit auf, weil es gab noch nie ein Zweitliga-Jahr ohne Aue für Dresden. Gut, ich glaube, dann
Genau.
können wir auch das Thema Dresden erstmal abschließen. Aber wir können vielleicht eine Personalie dann hier nochmal anschließen zu diskutieren, unabhängig des Dresdens-Spiel. Aber es passt vielleicht so ganz gut dazu. Wir hatten in der letzten Folge mit Max das Thema Boris Tasci hier diskutiert und gab es ja auch kontroverse Meinungen zwischen uns. Und da hat sich unser Hörer Jan, viele Grüße an Jan ins Erzgebirge, auch mit eingeschaltet und hat uns dann seine Meinung auf Feedback auf Twitter gut kundgetan. Und ja, er fand tatsächlich, dass Boris Tasci eine sehr, sehr gute Saison bisher spielt. Er hat sich da auch in seiner Meinung geändert. Er fand ihn auch am Anfang nicht so super auf der 10 und hat sich die Frage gestellt, was das wohl werden sollte mit ihm auf der 10, aber war dann ganz angetan von seinem Können. Hat er uns dann nochmal, wie gesagt, über Twitter mitgegeben. Gerne, wer auch noch Feedback hat, immer gerne an uns schreiben, per Facebook, per Instagram, per Twitter. Wir gehen da gern drauf ein, entweder in der Folge oder auch am Rand der Folge, wenn wir uns treffen. Aber Tobias, wie siehst du denn aktuell und vielleicht auch mit den Eindrücken von gestern die Rolle Boris Taschis aktuell im Team?
Also tatsächlich habe ich auch noch mal ein bisschen länger über die Meinung von Jan noch mal nachgedacht in der S-Bahn nach Halle. Und tatsächlich, also ich kann seinen Punkt tatsächlich nachvollziehen. Und die Frage ist halt einfach, wie interpretiert man jetzt einen Zehner? Also weil das Ding ist halt, es gibt ja nicht den prototypischen Zehner. Also ist natürlich klar, dass wir uns da keinen Lionel Messi hinstellen können oder sowas. Also das ist natürlich absolut klar. Aber die Frage ist halt, letztes Jahr ist halt auch ein ganz, ganz anderes System ja auch gespielt worden. Also da war ja so, der war ja der Mannschaft bei Weitem nicht so gefestigt und man war ja auch ein viel größeren Ding natürlich auch auf Einzelaktionen auch eines Dimitri Nazarov auch angewiesen. Ich bin persönlich so zu dem Schluss gekommen, dass ein Boris Tasci und ein Dimitri Nazarov einfach zwei komplett unterschiedliche Spielertypen sind. Also man könnte jetzt ganz pomadig sein und sagen, ja, Boris Tasci hat weder ein Tor geschossen noch eine Vorlage gegeben und hat einen Elfmeter verschossen, was aber einfach aus meiner Sicht zu kurz greifen würde. Er ist halt eben ein ganz anderer Typ Zehner als den Dimitri Nazarov. So, denn Dimitri Nazarov, das ist halt, jetzt werde ich bestimmt gleich wieder gescholten, das ist halt eine Diva. So, und das, aber der hat auch so in guten Tagen hat auch seine Leistung gebracht. Und ein Tasci ist halt einfach so, der ist halt eben einfach im Wesentlichen mannschaftsdienlicher. Und der natürlich auch technisch nochmal ganz andere Möglichkeiten hat als den Dimitri Nazarov. Und deswegen ist es so, er passt im Moment einfach besser in das System, was denn Pavel Dotschev spielt. Einfach aber auch mit Spielern, die einen Pavel Dotschev wollte. Aber dennoch heißt es ja nicht, dass jetzt Dimitri Nazarov letztes Jahr jetzt noch der schlechtere Zehner war. Also insofern, ich finde, das ist so ein Vergleich von Äpfel und Birnen miteinander.
Ja. Ich denke, der Erfolg gibt hier Pavel Dotschev erstmal recht. Wir haben ja jetzt auch schon mittlerweile 7 Spiele gespielt und die Mannschaft spielt sehr erfolgreich mit 4 Siegen, 2 Unentschieden, 1 Niederlage. Da kann man erstmal nichts groß gegen das System sagen. Wenn da irgendeiner im System falsch wäre, dann hätten wir, glaube ich, andere Ergebnisse eingefahren. Deswegen scheint es zu funktionieren. Am Anfang der Saison hat ja Pavel auch nochmal darauf hingewiesen, dass er kein Freund ist von irgendwelchen Jugendteams, dass er einfach so viele junge Spieler zusammen spielen lassen möchte. Da ist, glaube ich, jetzt schon so die Kombination mit Zeitz, Jaric eine, die wahrscheinlich so das Maximum an jungen Spielern im Team, gerade im offensiven Bereich, einfach mit sich bringt, sodass er, glaube ich, da auch nochmal so ein Gegenpart von den jungen Wilden mit Boris Tasci da mit ins Spiel bringen will. Und das scheint ja zu funktionieren. Also das kann man ja nicht abschlagen. Ich finde, er spielt halt sehr unauffällig. Also ich erkenne tatsächlich relativ wenig Impulse von ihm nach vorn, von Boris Tasci. Er scheint trotzdem eine wichtige Rolle im Team zu haben, sei es im Zulaufen von Räumen oder im Verteilen von Bällen, was man vielleicht jetzt während schnellen Spielsituationen nicht so wahrnimmt, dass jetzt irgendein Ball von Boris Tasci kommt. Aber trotzdem will ich mal festhalten, also ja, es hat noch kein Tor geschossen, er hat noch keine Vorlage so wirklich, jedenfalls nicht, die mir in Erinnerung geblieben ist, getan. Und auch so den vorletzten Pass oder drittletzten Pass habe ich jetzt auch noch nicht so gesehen. Aber er scheint seine Rolle trotzdem im Team ausgespielt und auszunutzen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es gab häufig jetzt Auswechslungen. Joshua Schwirten kam rein, der jetzt, glaube ich, schon das zweite Tor gemacht hat auf seiner Position, der schon auch nach den Einwechslungen immer frischen Wind reingebracht hat. So. Und ich glaube, wir können uns auch gut schätzen, da einfach auf dieser Position zwei so gute Spieler zu haben und da im Zweifel auch, es wird eine lange Saison, jetzt stehen uns wieder englische Wochen bevor, da auch gut mal ein bisschen durchwechseln zu können. Wenn ich das jetzt gerade sage, durchwechseln, fällt mir noch eine Aussage von Pavel Dotschev ein, die ich auch sehr spannend finde. Der MDR-Moderator fragte ihn gestern, ob er nicht mit den Gedanken gespielt hatte, schon nach 20, 25 Minuten Tim Dannhof vom Platz zu holen, weil er doch ja, sag mal, überfordert war auf der rechten Außenbahn. Und dann meine Pavel ganz ehrlich, kam ihm nie in den Sinn, weil er hatte halt einfach keinen besseren. Also ich glaube halt auch wirklich auf den Außen, vielleicht mit Linus Rosenlöcher auf links, hat man noch eine gute Alternative zu Kilian Jakob. Aber auf der rechten Außenbahn bist du tatsächlich aktuell von Tim Dannhof abhängig, dass er sich einfach nicht verletzt. Ich glaube, Franco Schädlich wäre noch einer, der da aufspielen könnte, aber natürlich ein sehr junger, sehr unerfahrener Spieler aktuell. Aber auch unerfahrene Spieler brauchen einfach irgendwann die Erfahrung und im Zweifel muss man dann eben auch mal zu jungen Spielern eine Einsatzchance geben. Gut, dann schließen wir jetzt das Kapitel Dresden komplett ab und gucken noch mal kurz auf die letzten Spiele. Heimspiel gegen Aue, großartiges Comeback in der zweiten Halbzeit, genauso wie großartiges Comeback im letzten Auswärtsspiel dann bei 1860 München, wo wir in den letzten zwei Minuten oder innerhalb der zwei Minuten der letzten Spielphase einfach das Spiel drehen. Tobias, du warst auch gegen Halle im Stadion. Wir hatten fast ausverkauftes Haus, glaube ich, mit 13.000 Zuschauern. Das war doch mal wieder ein echtes Fußballfest, oder?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es war eine ganz, ganz tolle Stimmung. Und also es war einfach auch wieder mal ein Fest. Also ich meine, in der letzten Saison war es ja auch in Teilen einfach auch wirklich eine ganz schöne Geisterstimmung. Also um wieder mal ein schönes Wort zu bedienen, es war letzte Saison ja bisweilen auch echt dystopisch. Also erstmal ist ein bisschen sehr überspitzt gesagt, aber jetzt, es war wirklich eine ganz, ganz tolle Stimmung mit allem für und wieder, was es dazu gibt. Also mit überfordertem Catering. Aber grundlegend war es eine ganz, ganz tolle Stimmung.
Auch spielerisch, glaube ich, hat die zweite Halbzeit dann alles aufgeholt, was die erste Halbzeit irgendwie noch vermissen lassen hat. Erste Halbzeit hat mich dann doch wieder an letzte Saison erinnert oder an die zwei letzten Spielzeiten vorher, weil da jetzt hatte ich überhaupt keinen Zugriff zu den Hallischern oder Hallensischen, wie auch immer man sagt, Spielern geschafft haben und auch vollkommen zu Recht durch das Baumann-Gegentor 0-1 in Rückstand geraten sind. Aber ich glaube, das macht es einfach uns als Team auch aus, überraschende Dinge gerade so mit den neuen Spielern durch Einwechslungen noch hinzubekommen. Und die neuen Wilden drücken einfach von der Bank ins Team. Ne? Wenn man so einen Steffen Meuer sieht, der hier ein Tor macht, direkt nach seiner Einwechslung in die Ecke direkt nimmt und ihn da reinknallt. Und ein paar Minuten später einfach Joshua Schwürten durch einen Fernschuss dann irgendwie das 2-1 macht und das Stadion explodiert halt. Das sind, glaube ich, halt auch Erlebnisse, die so einen Menschen dann prägen, so ein Erlebnis mal mitzumachen in Aue, dann auch gleich am Anfang von so einer Saison, wo ich glaube, dass sie auch auf dieser Euphoriewelle und auf dieser Selbstbewusstseinswelle einfach jetzt noch weiter reiten werden. Hat mich auf jeden Fall für die zwei Jungen halt extremst gefreut, dass so zwei Neuzugänge hier gleich so ein wichtiges Spiel, ist ja auch so ein Ostduell gegen den Hallischen FC, da gleich die wichtigen entscheidenden Tore macht. Marcel Bär am Ende noch, dass die Entscheidung dann in einem Konter mit 3-1 macht. Aber ja, ich glaube insgesamt schon ein sehr wichtiger Sieg. Ich glaube, auch schon glücklich, muss man vielleicht auch sagen, denn nach der ersten Halbzeit hätte es auch anders stehen können. Aber die zweite Halbzeit hat dann einfach alles wieder rausgeholt. Und ja, ich glaube, wir haben dann nur in glückliche Gesichter geblickt, als wir das Stadion verlassen haben. Aber auf eine Sache will ich dich noch ansprechen, Tobias. Im Rahmen des Halle-Spiels wurden Philipp Riese und Jan Hochscheid verabschiedet. Ich glaube, direkt vor dem Anpfiff war das. Warst du da schon im Stadion?
Ja.
Hast du das noch mitbekommen?
Es hat sich leider ein zweites Manko aufgetan, wenn so viele Leute zum Erzgebirge auffahren. Die Parkplatzsituation war leider absolut katastrophal.
Okay.
Also das bedeutet, wo haben wir denn geparkt? Irgendwie, wir haben wirklich gefühlt einen Kilometer weg von diesem Stadion geparkt, weil es gibt ja diesen großen Parkplatz nicht mehr. Direkt beim Stadion.
Ja.
Und es war alles vollgeparkt. Und es gibt ja auch noch dann irgendwie diesen größeren Parkplatz von diesen bei diesen Kaufhäusern. Und vor allen Dingen, es ist ja auch noch so, dass wir hatten ja unseren Geheimparkplatz in der Gartenspalte. Mhm. Und die haben da jetzt einfach was vorgemacht, dass man da nicht mehr parken kann. Also die haben auch gelernt.
Ja klar, und dann wird es halt eng, wenn auf einmal nicht mehr nur 7.000 Zuschauer ins Stadion kommen, sondern auf einmal das Doppelte. Die Autos müssen halt irgendwo hin. Und wenn der größte Parkplatz vorher einfach jetzt Baustelle ist, das ist natürlich ein Problem. Deswegen nehmt es ernst, die Anweisungen vom Verein oder Infos vom Verein frühzeitig anzureisen, frühzeitig einen Parkplatz zu suchen, die Shuttle-Service zu nutzen. Und esst lieber noch einen Nudeltopf mehr und trinkt ein Bier mehr im Stadion, als dann irgendwie zu spät zu kommen. Das heißt, entnehme ich deiner Äußerung, ihr seid zu spät gekommen zum Spiel.
Wir sind direkt zum Anpfiff gekommen.
Okay. Das heißt, leider nichts von der Verabschiedung mitbekommen.
Nee, weil ich nämlich davon ausgegangen bin, dass es in der Halbzeitpause gemacht wurde. Aber da wurde natürlich eine ganz triumphale Jugendmannschaft von uns heute geehrt. Aber dazu kommen wir sicherlich später nochmal.
Dazu kommen wir auch noch, genau. Ja, schade. Auf jeden Fall gab es die Verabschiedung von Philipp Riese, Jan Hochscheid, zwei hochverdiente Spieler. Ich glaube, man braucht nicht mehr zu sagen, die Aue in den letzten Jahren schon sehr stark geprägt haben, auch gerade mit ihrer Art, Fußball zu spielen. Ich glaube, sehr unterschiedlich. Riese eher der Kämpfer, der Sechser im Mittelfeld, der mit einem hohen Spielverständnis einfach die Räume zulaufen konnte und auch mal die Axt auspacken konnte. Und Jan Hochscheid eher der Filigran von einem offensiven Mittelfeld, der, glaube ich, immer mit dem Ball umzugehen wusste und immer eine Situation für sich und für uns gut lösen konnte. Mit vielen wichtigen Toren, die er natürlich uns für uns auch gemacht hat. Ja, zwei große Spieler wurden verabschiedet und werden auch dem Verein erhalten bleiben. Ihr habt es vielleicht schon gelesen, Philipp Riese ist, glaube ich, schon seit dieser Saison Trainer von einer Jugendmannschaft. Ich glaube, der U15 ist es tatsächlich auch. Hast du mitbekommen, was Jan Hochscheid im Verein macht, Tobias?
Oh nein, bitte sag's mir.
Ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, gelesen zu haben, dass er eine Ausbildung macht und Aue wird sein Ausbildungsverein sein, nämlich zum sowas wie Fitnesskaufmann sozusagen. Also so ein Typ, der dann halt eher so, ja, einfach mit so einem sportlichen Background, das ist, glaube ich, ja naheliegend, dass man da jemanden einfach hat, der da auch im Athletikbereich oder Fitnessbereich einfach auch die Mannschaft oder die Mannschaften sicherlich auch im Nachwuchsbereich dann unterstützen kann. Da hat Janni drauf Bock und jetzt ist er Azubi beim FC Erzgebirge Aue. Gibt, glaube ich, schlechtere Azubi-Berufe als diesen.
Und vor allen Dingen hat das auch was sehr, sehr Erdendes, wie ich finde. Also ich meine, es ist ja so ein bisschen, ich meine, der ist ja Auer eigentlich fast immer treu geblieben, klar, er war aber auch in Braunschweig oder so, aber für mich einfach eine absolut prägende Figur, einfach auch so das letzte Jahrzehnts natürlich auch für den Verein, einfach mit seinen hammergeilen Freistößen, mit seinen richtig, richtig klugen Pässen, also es ist schon jemand, wo man sagen kann, Das ist ein großer Spieler für den Verein.
Ja, auf jeden Fall. Danke, Peppo. Danke, Janni, für die Jahre. Und ich hoffe ja noch und drücke die Daumen, dass wir auch noch ein Abschiedsspiel für Jan Hochscheid wenigstens hinbekommen. Philipp Riese hat ja schon sein Abschiedsspiel jetzt im Sommer beim ZFC Meuselwitz, seinen Ausbildungsverein, durchgeführt, hat man ja, glaube ich, auch in der Folge schon mal betont. Aber ich finde, Jan Hochscheid muss auf jeden Fall nach so einer Karriere, die ihn ja bis in die Bundesliga geführt hat und die, glaube ich, ganz maßgebend auch von Aue geprägt wurde, muss, glaube ich, ein Abschiedsspiel in Aue noch in welchem Rahmen auch immer bekommen, oder?
Auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Also ich meine, der ist ja jetzt auch im Erzgebirge ja auch sehr, sehr verwurzelt.
Ja, das stimmt. Er spielt jetzt ab und zu Golf, hast du das mitgekriegt? Er ist unter die Golfer gegangen.
Ja, natürlich. Also eigentlich ist das ja ein übelster Snob-Sport.
Aber Janni mag's und macht, glaube ich, ich glaube schon, dass es so ein Sport ist, den man mit Kumpels gut machen kann. Ich glaube, keiner von uns kann ihn sich leisten, weil es einfach super teuer ist. In den Sphären, wo natürlich Jan Hochscheid lebt, glaube ich, ist das Finanzielle dann irgendwie weniger ein Thema. Und dann glaube ich schon, dass irgendwie stell dir vor, Tobi, mit so einem Kumpel oder mit Kumpels irgendwie so ein bisschen durch die Natur laufen, ab und zu mal noch so einen Schlag machen, so ein bisschen quatschen, vielleicht ein Bier dabei. Hast noch so einen kleinen sportlichen Wettkampf so und auch so als Sport finde ich es grundsätzlich nicht verkehrt. Aber es hat natürlich ein scheiß Image, tatsächlich.
Ja, genau. Aber wie gesagt, also ich fahre ja jetzt jeden Werktag von Leipzig nach Halle. Und kurz vor Halle, da ist ja auch so ein Golfplatz. Und auch hier in Leipzig gibt es ja auch so einen Golfplatz am Kursputener See. Und das ist so ein bisschen, da hat auch letztens so ein Freund von mir so ein bisschen so einen Witz gemacht. Ach, da kann ich mir jetzt bestimmt irgendeinen Sugar Daddy besorgen. Ich, ja. ich, 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 muss, ich, 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 Ich muss mich einfach nur von von diesem Typen mit einem Golfball treffen lassen.
Ja, da kannst du vielleicht noch ein bisschen Schadenersatz dann rauskriegen, aber die werden natürlich versichert sein. Gut, lassen wir mal dieses Feld, das weite Golffeld hinter uns. Ja, nochmal Aue, super Spiel gegen Halle, wichtige 3 Punkte geholt. Ich glaube, auch das Spiel gegen 1860 können wir jetzt auch kurz machen. Ich glaube, ganz wichtig, auch so ein Auswärtssieg bei einer tatsächlich ja immer noch Top-Mannschaft der dritten Liga zu erringen und natürlich auch etwas glücklich mit den 2 späten Toren von Bernd Thiel. Schön, dass sich Marcel Bär da einfach belohnt hat für seinen Einsatz, auch gerade wichtig gegen seinen alten Verein, glaube ich, nochmal zu zeigen, dass er immer noch ein Top-Torjäger in der dritten Liga ist. Ja. Bringt uns dann einfach jetzt nach den letzten Spielen auf Platz 3, 4 Siege, 2 Unentschieden, 1 Niederlage, 14 Punkte, wovon, glaube ich, keiner am Anfang der Saison von uns träumen konnte. Es sind 4 Richtig. Punkte auf den ersten Dynamo Dresden und man muss auch, finde ich, immer noch nach unten gucken. Da sind 7 Punkte bis auf den ersten Abstiegsplatz. Natürlich nach 7 Spieltagen immer noch alles relativ eng, aber wir können sehr, sehr zufrieden sein, glaube ich, mit dem Saisonstart.
Und vor allen Dingen, was ich noch zu Marcel Bär sagen wollte, da hat er jetzt nach 7 Spielen 5 Scorer-Punkte. Da muss man auch sagen, selbst wenn er mal ein eher schlechteres Spiel macht, scoren kann er ja trotzdem. Und das macht ja auch einen guten Stürmer aus.
Absolut. Vorlagen gelten ja genauso und sind genauso wichtig. Und das ist ja auch so seine Spielart. Ne? Also dieses Rackern, dieses Arbeiten für die Mannschaft, wo er gestern auch sich die Bälle geholt hat und erkämpft hat im hinteren Drittel der eigenen Hälfte. Das ist schon stark. Also man sieht es ihm, glaube ich, an, er will. Und das ist nicht einer, der hier irgendwie so mitlaufen will, sondern der wirklich noch was erreichen will. Und das macht es einen auch leicht, ihn in Aue so zu akzeptieren. Genau. Wir schieben hier gleich mal den Helge der Woche ein mit Tobias. Denn Helge Leonard hat sich mal wieder in Aue blicken lassen. Ich weiß nicht, ob er auch so Parkprobleme mit seinem, was hat er, Lamborghini, Maserati aktuell, hatte in Aue wie du oder wie ihr, um einen Parkplatz zu finden. Ich glaube ja nicht, denn er saß auf der Haupttribüne, Ehrentribüne beim Spiel gegen Halle neben Willi Hermann Watkowiak. Wer ist Willi Hermann Watkowiak, Tobias?
Vermutlich ein Hauptsponsor.
Ein Hauptsponsor, der Geschäftsführer von dieser MBR Cosmetics GmbH, whatever, welche Firma das auch immer dann ist. Trikotsponsor ja in der aktuellen Saison. Und ja, man hat ihn im Fernsehen eingeblendet gesehen, sozusagen neben dem Geschäftsführer von MBR. Und da war Helge wieder da. Er war wieder da. Wie schätzt du das ein? Ist das auf Einladung von dem Geschäftsführer von MBR gewesen? Meinst du, der Verein hat da irgendwie seine Finger mit im Spiel gehabt? Weil eigentlich war mein Stand ja so, dass man sich eher vor Gericht wieder sieht, bezüglich einiger Äußerungen von Vereinsvertretern. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht, ihn wieder im Aue Stadion zu sehen.
Naja, also natürlich ist es so, ist ja Helge Leonhardt schon auch jemand, der natürlich auch das Publikum ja auch liebt. Also ich meine, ich kenne diesen Mann jetzt nicht, ich würde das aber mal persönlich so einschätzen. Und er weiß natürlich auch, er ist für viele im Erzgebirge natürlich noch ein überster Star und eine überste Ikone, weil er ja natürlich auch ein ganz, ganz großer Arbeitgeber natürlich auch im Erzgebirge ist oder auch im Erzgebirgskreis. Wie er nun dorthin gekommen ist, das will ich jetzt persönlich nicht einschätzen. Das mag ich jetzt persönlich jetzt auch jetzt nicht einschätzen. Aber es ist erstmal schön, dass er wieder da ist, weil dadurch aus meiner Sicht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man auch eine gütliche Lösung finden wird. Weil es ist halt wie in einer guten Freundschaft, man kann Fehler machen, man kann sich mal streiten, man kann mal ein paar Wochen nicht miteinander reden, aber am Ende des Tages kann man sich auch immer wieder die Hand geben.
Finde ich auch, das ist erstmal ein gutes Zeichen, so wie du es gesagt hast und ganz sicher, Tobias, auch für unseren Podcast, ne? Wenn er Aue wieder gewogen ist und ab und zu mal wieder ein paar Postings zu Aue heraushaut, dann ist der doch fast gedachte, die untergedachte Kategorie der Helge der Woche dann doch wieder zum Leben erwacht. Denn Helge hat natürlich über seinen Auftritt gegen Halle etwas gepostet. Auf LinkedIn hat er nämlich geschrieben: Glückwunsch, Anna-Team, hat mir große Freude gemacht, heute zwei gekreuzte Hämmer dann gepostet. Und ein Screenshot von der Magenta-Übertragung, wo er dann eingeblendet wurde. Natürlich ist der Post nicht ohne Rechtschreibefehler, also Glückwunsch Anna-Team, sollte wahrscheinlich heißen Glückwunsch an das Team, aber schreibt Glückwunsch Anna-Team. Aber das sind wieder Kleinigkeiten, auf denen wir wieder mal rumreiten, aber das macht ja nichts zur Sache. Wir freuen uns auf jeden Fall, ich freue mich auf jeden Fall, dass Helge wieder postet und wieder im Aue Stadion zu sehen ist. Weiter so, wir wollen mehr von dir hören. Gut, dann sind wir schon relativ durch hier mit unserer Agenda. Wir können noch mal einen kleinen Ausblick geben. Wir wollen uns auch noch mal dann natürlich auch die Jugendspieler heute angucken, wo die Nachwuchsmannschaften stehen. Vielleicht dein kurzer Ausblick, Tobias, auf die nächsten Spiele. Wir spielen jetzt zu Hause gegen Regensburg, dann in Münster beim Aufsteiger, also zuerst gegen den Absteiger, dann gegen den Aufsteiger in Münster. Und dann ja gegen auch das Top-Team der letzten Saison oder eines der Top-Teams, dem ersten FC Saarbrücken, die zu uns nach Aue kommen mit Caligiero Rizzotto. Was denkst du, was ist jetzt wichtig? Welches Gesicht willst du von der Mannschaft nach diesem Dresden-Spiel sehen?
Also ich denke, ich möchte gegen gern Regensburg eine Mannschaft sehen, die einfach mit dem Messer zwischen den Zähnen auf den Gegner losgeht. Jan Regensburg ist ja einer unserer Lieblingsgegner. Da gibt's ja auch jetzt nicht so super viele, denn wir haben in 18 Duellen 10 Mal gegen sie gewonnen. Und das ist im Grundsätzlich so: Jan Regensburg, die haben eigentlich einen echt super super guten Kader, wenn man sich den einfach mal anguckt. Also ich meine, die haben einen Florian Ballas, die haben einen Benedikt Zaller, einen Alexander Bitroff. Die haben den Diawuzi, also, oder wir gucken nochmal ganz, die haben den Elias Hut und sowas, also, aber bei denen ist es einfach so, deren Leistungssinn hat einfach super, super schwanken, wie ich finde. Also ich meine, klar, die hatten auch ein relativ schweres Auftaktsprogramm, muss man sagen. Also gegen Verl haben sie verloren, gegen Borussia Dortmund 2 haben sie unentschieden. Bielefeld ist ja ohnehin in so eine Wundertüte, haben sie 1-1 gespielt gegen im MSV Duisburg, haben sie nur einen knappen Sieg geholt, die ja nun echt taumeln die Saison. Mhm. Also es ist so ein bisschen, also die haben sich eigentlich noch nicht gefunden.
Ja, also mit Platz 8 ist, glaube ich, auch nicht das, was man sich vorher erhofft hatte, wobei es natürlich als Absteiger, haben wir ja auch letztes Jahr gemerkt, immer schwieriger ist, da so erstmal Fuß zu fassen. 2 Siege, 4 Unentschieden, eine Niederlage. Also auch nur erst einmal verloren, muss man natürlich auch sagen, so wie wir. Dafür aber so ein bisschen die eine der Unentschieden-Könige der Liga mit 4 Unentschieden in 7 Spielen. Ich glaube, wichtig ist es jetzt einfach, die Niederlage für uns abzuschütteln und einfach wieder selbstbewusst und offensiv dann an die Sache ranzugehen. Aber natürlich ohne Regensburg jetzt zu unterschätzen. Hoffen wir wieder auf ein Fußballfest im Erzgebirge. Ja, dann englische Woche, dann geht's nach Münster, die in dieser Woche, nämlich jetzt genau morgen, vielleicht, das Spiel wird schon gelaufen sein, wenn ihr die Folge hört, den FC Bayern erstmal im DFB-Pokal vor der Brust haben. Mal gucken, wie sie da abgeschossen werden. Ansonsten ist Münster als Aufsteiger aktuell auf dem 15. Platz mit 2 Siegen, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. Zuletzt unentschieden gegen Lübeck, aber haben auch schon gegen Sandhausen als Absteiger aus der zweiten Liga gewonnen. Also auch nicht zu unterschätzen.
Auf jeden Fall. Also ich meine, Münster ist einfach so, die hätten aus meiner Sicht einfach so auch als die Underdogs, sag ich jetzt mal. Also für die wird es nur um den Klassenerhalt dieser Saison gehen. So, also ich meine, die haben natürlich auch einzelne gute Spieler, wie zum Beispiel André Wouten, der ja bekannt ist, zum Beispiel noch aus der ersten Bundesliga, der auch mal Nationalspieler der USA war. Er war dort eine sogenannte Sternschnuppe, weil er nur ein Spiel gemacht hat. Und aber es ist so grundsätzlich gesehen, also bei ihnen wird es einfach so sein, wenn sie sozusagen auf den Nicht-Abstiegsplatz über die Ziellinie gehen, da werden sie schon sehr, sehr glücklich sein. Aber auswärts und Auswärtsspiel und Aue, das passt leider selten zusammen. Also das wird ein hartes Stück Arbeit werden.
Ja. Vielleicht sind die Beine noch aus dem Bayern-Spiel etwas schwer. Dazwischen haben sie auch noch ein Spiel gegen Duisburg, die ja auch mit dem Rücken zur Wand stehen. Ja, also da geht es auch schon gegen alles oder um alles. Gegen Duisburg, glaube ich, müssen sie gewinnen. Und gegen uns sind dann vielleicht auch keine Punkte zu holen. Ja, und dann geht es wieder ins Erzgebirge für uns zurück. Erster FC Saarbrücken mit, wie gesagt, Rizzotto, die auch tatsächlich erst 2 Spiele gewonnen haben. 4 Spiele unentschieden und 1 Spiel gewonnen. Also genauso wie Regensburg, ein Platz besser sind. Und zuletzt mit 3 Unentschieden geglänzt haben. Gegen Mannheim, gegen Unterhaching und gegen Ingolstadt. Also sowohl gegen Aufsteiger als auch gegen Absteiger. Nee, Ingolstadt ist nicht abgestiegen. Auf jeden Fall gegen Ingolstadt auch in Unentschieden geholt, aber ja auch einer der Favoriten vor der Saison auf jeden Fall für den Aufstieg. Trotzdem 3 Punkte für uns drin, Tobias?
Auf jeden Fall. Das ist auch ein Gegner, der uns eigentlich gut liegt. In 7 Duellen haben wir halt 4-mal gewonnen, 2 Unentschieden und nur einmal verloren. Und bei Saarbrücken, für die ist das, glaube ich, mehr oder minder so eine Art Konsolidierungsjahr. Also ich meine, die sind bei weitem nicht so gestartet, wie sie gerne wollten. Der verpasste Aufstieg letzte Saison, das steckt ihnen natürlich noch in gewisser Weise in den Knochen. Also das wird ein hartes Stück Arbeit, aber ein Sieg scheint mir drin, zumal sich Patrick Schmidt sich das Bein gebrochen hat.
Gute Besserung. Also ja.
Gute Besserung.
Also das Stürmer, ja.
Und definitiv, also es muss eine ganz furchtbare Verletzung gewesen sein. Also bis es dir mal das Bein bricht, dann möchten echt gewaltige physikalische Kräfte auf die Knochen dort wirken.
Das stimmt. Da schluckst du einfach so eine Bronchitis mal locker runter, ne? Da
ist dann nochmal. Richtig, richtig, richtig.
Aber Bronchitis, das Thema. Wie sieht's aus? Regensburg, Heimspiele, Regensburg und Saarbrücken. Bist du dabei?
Also Saarbrücken, das habe ich mir jetzt ganz, ganz fest vorgeplant. Und ich muss aber einfach natürlich schauen, ob ich jetzt auch das Spiel gegen Jan Regensburg schaffe. Denn es ist einfach so, es ist Sonntag 19.30 Uhr, muss ich halt um 6 Uhr aufstehen. Ja. Und irgendwie bin ich ja auch beim Arbeitgeber und meinen Patienten verpflichtet, da nicht permanent krank auf Arbeit zu erscheinen.
Das stimmt. Sehr löblich, Tobias. Gut, dann verlassen wir doch mal die erste Mannschaft, mit der wir, glaube ich, aktuell sehr, sehr glücklich sind und gucken uns mal die Ergebnisse und Stände der Nachwuchsmannschaften an und der Frauenmannschaft. Die U19, trainiert von Philipp Haug, ist aktuell in der Regionalliga nämlich Dritter und spielt eine, wie ich finde, sehr gute Saison. Hatten ja im letzten Jahr so ein bisschen Probleme, haben auch gegen den Abstieg gespielt, haben es dann doch auch aus eigener Kraft tatsächlich geschafft, in einer schwierigen Übergangsphase auch nach Corona da einfach noch die Klasse zu halten. Jetzt haben sie sich sehr gut gefangen. 5 Spiele, 3 Siege, 9 Punkte und gerade am letzten Wochenende nochmal einen starken Sieg in Berlin bei Hertha Zehlendorf geholt mit 6-1. Und ganz wichtig, wer am Wochenende jetzt noch nichts vorhat, am Samstag gibt es das Derby gegen den CFC in der Regionalliga, 11 Uhr, also kommt nach Aue und guckt euch das Spiel der U19 an. Die brauchen die Unterstützung gegen den CFC und spielen tatsächlich auch einen sehr attraktiven, erfolgreichen Fußball in diesem Jahr. Und genauso tut das die U17, die nämlich genauso Dritter von 14 Mannschaften ist. Auch in der Regionalliga 5 Spiele und jetzt schon 12 Punkte, haben auch bis jetzt letztes Wochenende auch noch ohne Niederlage dagestanden, hatten jetzt leider die erste Heimniederlage gegen Magdeburg zu verzeichnen gehabt, deswegen eben nur 12 Punkte, ansonsten wären sie hier verlustpunktfrei in die Liga gestartet, aber immer noch Dritter von 14 Mannschaften, super gutes Ergebnis, also echt starke Nachwuchsarbeit, starke Nachwuchsmannschaften, die wir aktuell in der U19 und U17 haben, aber wir können eigentlich so weitermachen, weil ich glaube, da kann man echt auf das Nachwuchskonzept aktuell sehr stolz sein. Die U16 spielt in der Landesliga. Das ist sozusagen die jüngere B-Jugend. Die sind nämlich wirklich komplett verlustpunktfrei, so heißt es, gestartet und sind mit Dresden punktgleich Erster. Das heißt, Dresden hat 5 Spiele, 5 Siege. Aue hat 5 Spiele, 5 Siege. Und ja, auch da läuft es dann wahrscheinlich irgendwann mal auf dieses Top-Duell hinaus, wer die Liga für sich entscheidet. Ist die Landesliga in der U16. Aber Top-Start für die U16 auch. Und ja, die Mannschaft, die, glaube ich, auch überregional am meisten für Aufsehen gesorgt hat in den letzten Wochen, war unsere U15, die nämlich beim Porsche Cup in Stuttgart angetreten sind, mit sehr vielen namhaften anderen Nachwuchsmannschaften. Tobias, hast du es verfolgt? Kannst du noch ein paar Mannschaften aufzählen, die dabei waren?
Na, Wolfsburg war dabei. Mhm. Salzburg war dabei, also RB Salzburg war dabei. Oh Gott, dann wahrscheinlich Stuttgart.
Genau, VfB.
Oh Gott, und der Rest fällt mir leider nicht ein.
Und die Bayern auf jeden Fall, also ich krieg's auch noch zusammen, nur die Spiele, die U15 gemacht hat. Also es gab 8 Mannschaften insgesamt, Aue in der jeweils sozusagen waren die Mannschaften in der Vierergruppe zugeteilt. Aue in der Gruppe mit, du hast es genannt, Red Bull Salzburg, Bayern München, ich glaube noch Borussia Mönchengladbach war auch noch mit dabei. Und ja, die Auer gewinnen einfach mal gegen Red Bull Salzburg und holen gegen die Bayern in 0-0 und ich glaube gegen Gladbach auch 0-0 und werden am Ende dieses Turniertags Zweiter. Und kommen somit vollkommen überraschend ins Halbfinale, wo sie dann aber leider gegen Stuttgart ausgeschieden sind, die vorher alles gewonnen haben in ihrer Gruppe. Und das Spiel um Platz 3 haben sie dann auch unglücklich verloren, die Auer unglücklich verloren gegen Wolfsburg im Elfmeterschießen nämlich nur. Ich glaube, insgesamt hat Salzburg das Turnier gewonnen und wir können die einzige Mannschaft sein und so stolz sein, gegen die Mannschaft gewonnen zu haben. Also top Ergebnis und wie gesagt, wenn es mich nicht täuscht, ist es tatsächlich auch Philipp Rieses Team, die U15, die hier Aue wirklich super repräsentiert hat gegen sehr namhafte Mannschaften und ja, man kann nur hoffen, dass die Jungs, die das Selbstbewusstsein mit in die nächsten Spiele nehmen und dass wenig Spielerberater dort vor Ort waren, die dann irgendwie ein Auge auf ein paar Aue-Spieler gelegt haben. Super Auftritt von euch Jungs, mega gut. Aue hier so vertreten zu haben.
Na, nicht, dass Red Bull jetzt auf die Idee kommt, Aue jetzt zu einem Farmteam zu machen. So wie den FC Liefering oder so.
Ja, das stimmt. Aber Red Bull Salzburg ist ja so weit weg. Und ich glaube, die haben auch gar nichts damit, mit diesen RB Leipzig haben die auch gar nichts zu tun, glaube ich. Das ist nur Zufall, dass die irgendwie den gleichen Namen haben. Deswegen, glaube ich, braucht man da keine Angst zu haben.
Allgemein scheint der Red Bull ein sehr, sehr beliebter Name zu sein, weil ich glaube, die haben noch was in Nordamerika, ich glaube New York und ich glaube dann noch was in Brasilien.
Und ich glaube, sie schielen jetzt ohne Witz auch auf irgendeinen Saudi-Club dann eben, um halt da auch in dieser wohl neuen boomenden Gegend Richtung Altfußballer sich einen Namen zu machen und ja, kaufen sich da halt einfach wieder den nächsten Verein, den sie irgendwie umbenennen können. Ist doch hochsympathisch, dieses Konstrukt.
Okay. Aber noch immer ganz kurz, ich kann an dieser Stelle eine schöne Doku empfehlen, die ich glaube, die ist von Manu Chile, denn als sie angefangen hatten, gab es nämlich einen anderen Salzburger Verein, den sie aufgekauft haben und der wurde dann einfach neu gegründet und das ist so ein bisschen, und die sind dann, glaube ich, von der 7. österreichischen Liga dann zwischenzeitlich in der 2. gewesen, mussten Insolvenz anmelden und sind jetzt in der 3. Also von dahin geht das eine sehr, sehr sehenswerte, vor allen Dingen auch kurze Doku.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, die sind jetzt im österreichischen Pokal sogar gegeneinander gelost worden, oder? Jetzt wage ich mich auf Glatteis. Ne? Aber ich glaube, das ist noch nicht gespielt, aber ich glaube auf jeden Fall zum ersten Mal, dass sie wirklich gegeneinander ein Pflichtspiel machen. Da wird es krachen. Mm-mm. Gut, die Frauen wollen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen. Unsere erste Frauenmannschaft spielt in der Landesliga. Dann hier doch tatsächlich eher eine etwas durchwachsene Saison. Aktuell Platz 7 von 12 Mannschaften insgesamt. Jetzt aber einen sehr herausragenden Sieg gelandet. Auch gestern in Dresden, also auch kann gestern eine Mannschaft in Dresden, eine Auermannschaft in Dresden gewinnen, nämlich bei Fortuna Dresden mit 3-0. Also herzlichen Erfolg, herzlichen Glückwunsch für die Frauen von unserer ersten Frauenmannschaft. Top. So, Tobias, 58 Minuten und du hast super gut durchgehalten. Wir können hier kurz mal alle Daumen hoch und klatschen. Tobias, super durchgehalten, super Kondition. Wahrscheinlich wird es jetzt auf 2 Tage länger krank hinauslaufen, aber ich glaube, das hat sich gelohnt.
Ja, natürlich. Also es war mir einfach auch ein ganz, ganz besonderes Anliegen, weil ich wollte ja unsere Hörerinnen und Hörer jetzt auch nicht irgendwie allzu lange warten lassen. Also wie gesagt, für meine relativ schlechte stimmliche Qualität kann ich mich einfach nur entschuldigen. Ich hab heute wirklich mein Bestes getan und in der nächsten Folge hoffe ich jetzt einfach mal, dass dann einfach auch meine, dass ich wieder besser stimmlich dabei bin.
Tobias, eine gute und schnelle Genesung, hoffen wir auf jeden Fall. Wünschen wir dir, dass du auch bei den Heimspielen mit dabei sein kannst, davon uns berichten kannst. Ansonsten gehen die Grüße raus an alle Hörerinnen und Hörer für euer Feedback. Wenn ihr gern Meinungen habt, postet die gern unter unsere Beiträge. Schreibt uns an. Wir sind immer gespannt, wie ihr zu gewissen Dingen steht, wie ihr Dinge seht. Ob ihr vielleicht manches negativer seht als wir oder vielleicht doch auch positiver seht. Aber ich glaube, in der aktuellen Lage gibt es gar nicht zu viel Negatives zu berichten. Und ich glaube, das sollte man in der heutigen Zeit auch mal genießen können und das einfach mal so hinnehmen.
Ich würde gerne zum Abschluss noch mal eine These raushauen. Und da könnt ihr euch gerne eure Meinung dazu sagen. Metalle könnte durchaus auch der Beginn des Endes unserer Erfolgsserie sein. Denn jetzt wird sich zeigen, ob wir unser Offensivspiel nochmal signifikant verbessern können oder ob wir tatsächlich einfach unser weiteres Spielsystem fahren. Denn damit könnte es nämlich tatsächlich schwierig werden, weil sich die Gegner zunehmend darauf einstellen.
Das stimmt. Das werden wir sehen. Das werden wir in den nächsten Spielen sehen. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, postet es gerne unseren Beiträgen. Meldet euch bei uns. Und dann gibt es in wenigen Wochen auch schon wieder die neue Podcast-Folge. In diesem Sinne, viele Grüße an euch. Feiert den Club, geht ins Stadion, unterstützt die Jugendmannschaften, unterstützt die Frauenmannschaften. Und ja, bleibt gesund. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao aus Leipzig.